In der neuesten Folge von Suica Talks reden wir über Gehörlosigkeit. Ein Thema, das vor allem auch gesellschaftlich eine Geschichte zu erzählen hat.
Da hat sie oft noch gehört, dass Gebärdensprache eben eine Affensprache ist. Sie ist bestraft worden, sie hat nicht dürfen gebärden. Sie hat sogar die Hände auf dem Rücken verschränken.
Wir reden über Politik, Recht und Unrecht, Chancen und Emotionen. Wie gestalten Gehörlose ihren Alltag und was sind die zukünftigen Aussichten? Suica Talks, die Plattform für kontroverse Diskussionen rund um gesellschaftliche, medizinische und politische Themen im Schweizer Gesundheitswesen.
Ein Hinweis, bevor es losgeht mit der heutigen Folge von «Apropos». Wir werden zum ersten Mal live aufzeichnen, und zwar am 14. April im Kaufleuten in Zürich. Es geht um die Wohnkrise in der Schweizer Stadt und die Frage, wie es zu dieser hat kommen konnte, was sie für unser Zusammenleben bedeutet und inwiefern sie vielleicht auch für einen Bruch vom Wohlstandsversprechen steht. Über all das reden ich und Philipp Loser mit Gästen aus der Redaktion, die sich mit diesem Thema richtig gut auskennen. Tickets für den Live-Podcast bekommt ihr auf der Webseite vom Kaufleuten. Und das Beste, man kann sie auch gewinnen. Wir verlosen 5x2 Tickets. Schreibt uns einfach bis am 6. April ein Mail an podcasts@tamedia.ch. Und jetzt viel Spass mit der heutigen Folge. Heute bei «Apropos» der lange Untergang von der Credit Suisse.
Also der Untergang von der Credit Suisse liegt in der Verantwortung der Credit Suisse.
Das Traurige daran ist, es hätte nicht zu diesem Punkt kommen sollen.
Am 19. März 2023 tritt die Bundesrätin Karin Keller-Sutter vor die Medien. Es ist der Moment, wo in der Schweiz etwas Historisches passiert ist. Credit Suisse ist am Ende. Die einzige Rettung in dem Moment, die Grossbank schließt sich mit der zweiten grossen Bank, mit der UBS, zusammen.
UBS is taking over Credit Suisse, so this is a commercial solution and not a bailout. We really wanted to avoid a bailout for different reasons.
Für viele war das Ende der Credit Suisse ein Schock gewesen, aber hat sich der Untergang nicht schon viel länger angekündigt? Hat nicht schon viel früher schon vieles müssen anders laufen, wo am Schluss in dem Crash geendet hat? Diese Fragen die stellt ein neues Buch und ein neuer Doc-Film «Game Over» vom und mit dem Sonntagszeitungs-Chefredakteur mit dem Arthur Ruttishauser.
Es geht um hier.
I mean, essentially, it was a decade's worth of scandal after scandal.
How serious is this, then, for Credit Suisse? And what does that mean, a serious breach?
I can announce that Credit Suisse has agreed to plead guilty criminal charges.
Almost every day, there is some kind of bad news.
We are addressing it. We have a remediation plan, and we are addressing it.
Und Arthur Ruttishauser ist jetzt Gast in einer neuen Folge von «Apropos», vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Arthur.
Hallo Mirja.
Arthur, kannst du dich noch an 19. März 2023 erinnern? Was ist dir persönlich durch den Kopf, wo klar war, Credit Suisse, die ist Geschichte?
Ja, das ist von mir aus gesehen ein lang angekündigtes Ereignis gewesen, das hätte sehr einfach in einer Katastrophe enden können. Und ich glaube, das ist eben die Motivation gewesen für uns jetzt, um das mit einem Film und einem Buch aufzuarbeiten. Weil schlussendlich ist es wirklich etwas, das nicht nochmal passieren darf. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Leute verstehen, wie es so weit kommen konnte und was man allenfalls dagegen machen kann, dass es wieder so weit kommt.
Wir schauen auf das jetzt auch heute nochmal in diesem Podcast. Kannst du uns nochmal mitnehmen in die Zeit? Was genau ist in diesen Tagen vor dem 19. März passiert?
Sicher, so etwa 2-3 Wochen voran hat man langsam gesehen, dass wir eine ganz schwierige Situation. Man hat Gerüchte gehört, man hat gehört, dass es plötzlich Gespräche gibt zwischen den Akteuren vom Staat und zwischen den Akteuren von der Bank. Man hat langsam aber sicher dann in der, ich sage mal, 10 Tage voran hat man gewusst, das wird eine ganz schwierige Angelegenheit, weil dann Credit Suisse damals müssen den Geschäftsbericht verschieben. Das heisst, sie haben ihre Zahlen nicht können veröffentlichen. Da hat sich natürlich männlich gefragt, warum? Was ist so schlimm? Und dann ist dann eigentlich die Woche darauf jeden Tag etwas passiert, wo ganz nahe an den Untergang von dieser CS geführt hat.
Ihr habt ja für den Doc-Film «Game Over» mit ganz vielen Leuten geredet, die nahe dran waren beim Untergang von der Credit Suisse, auch bei der ganzen Vorgeschichte. Wir hören in diesem Podcast immer wieder einen Ausschnitt aus dem Film rein.
CS gibt zu, dass seit Oktober nicht nur 80 Milliarden abgeflossen sind, sondern 110. Zudem kommuniziert sie einen katastrophalen Jahresverlust von 7,3 Milliarden. Gleichzeitig haben sie nicht aufgehört, Boni zu zahlen. Dann platzt die Bombe.
They were due to publish their annual report at the 11th hour, at just before midnight, the day before they're due to publish it. They got a call from the SEC, which is the US markets regulator, and they said, you can't publish it.
The publication of your annual report at the last minute was incredibly embarrassing and really raised the fear in the market that actually there was something much more problematic within the bank.
Der Geschäftsbericht kommt raus und dort drin schreibt die Revisionsgesellschaft PwC, dass es ernsthafte Zweifel daran gibt, ob die Zahlen wirklich stimmen. FINMA und Nationalbank informieren Karin Keller-Sutter darüber, dass es schlimm steht um CS.
Dort war die Beurteilung kritisch. Ich habe dann sofort am 15. März das Lenkungsgremium, einen Tag später, also das sind Behörden, Seite eingeladen. Damals war klar, die Bank wird den Montag nicht erleben. Wenn jetzt einfach am Montagmorgen die Bank nicht mehr funktioniert hätte und Konkurs gegangen wäre, hätte keine Löhne gezahlt werden können. Zugang zu den Konten wäre nicht gewährleistet gewesen. Da hätte es einen Flächenbrand gegeben. Wenn so eine Bank, die so international auf allen Kontinenten vernetzt ist, Konkurs gegangen wäre.
Alles hat sich dann eigentlich am Schluss zugespitzt an diesem Wochenende vor dem 19. März.
Ja, das war dann ein Wochenende, wo man gewusst hat, die verhandeln jetzt drüber. Man hat auch gewusst langsam, dass es mit der UBS wahrscheinlich wird zusammengehen. Man hat gewusst, dass es in Bern Sitzungen gibt. Man hat gewusst, dass es in Zürich Sitzungen gibt. Man hat gewusst, dass all die wichtigen Leute zusammensitzen und versuchen, eine Lösung zu finden. Und man hat auch gewusst, natürlich, dass es Widerstand gibt. Dass ein Teil von der Führungsriege von der Credit Suisse nicht hat wollen fusionieren mit der UBS. Ein Teil hat immer davon geträumt, sich selber aus dem ganzen Schlamassel rauszukommen. Das war so die Situation gewesen. CS und UBS-Führung müssen in Bern antragen. CS-Vertreter sind so hässig, dass sie darauf bestehen, in einem anderen Zimmer zu warten, als ihre Kollegen von der UBS.
Es war ruhig, sie hatten alle grossen Respekt vor dieser Situation, wo man handeln und Verantwortung tragen musste.
Während die CS-Führung den Ernst der Lage immer noch nicht ganz begriffen hat, geht die UBS mit einem klaren Plan in die Sitzung.
Es war schwierig, wirklich hier durchzudringen, dass die sich kommt, dass wir zusammenarbeiten, dass wir zusammen eine Lösung finden. Und zwar nicht einfach für die Bank, sondern für das Land.
Am Sonntagabend ist dann Karin Keller-Sutter vor die Medien getreten und seither hat ja die Schweiz eine Grossbank weniger und eine Megabank mehr.
Credit Suisse is no more and here we go. Switzerland has one massive big bank.
Die Politik ist bewundernswert, alle Beteiligten waren bewundernswert, dass sie in letzter Minute über das Wochenende eine Lösung finden. Das Traurige daran ist, es hätte nicht zu diesem Punkt kommen sollen.
Was bedeutet das jetzt für den Schweizer Finanzplatz?
Ja, es ist natürlich so, dass aus Sicht der Kunden, und das sind ja neben den privaten auch Firmenkunden von dieser Bank, von der CS, das fällt eigentlich mal ein Player weg. Das heisst, die UBS hat an gewissen Orten mehr oder weniger ein Monopol. Das ist sicher etwas, was anders geworden ist. Es sind ganz viele Jobs weggefallen und fallen immer noch weg. Ich meine, da sind 3000 Entlassungen im Raum. Daneben sind natürlich ganz vielen Orten einfach die Stellen nicht mehr besetzt worden. Das heisst, ein grosser Arbeitgeber ist weggefallen. Und natürlich, es hat sich dann schon auch wieder die Frage gestellt, wie gross sind eigentlich die Risiken mit so einer Grossbank?
Die Risiken, die trägt ja auch die Schweizer Bevölkerung am Schluss.
Ja, weil es hat sich einmal mehr gezeigt, dass so eine Bank kann man nicht untergehen lassen, oder sie wird auf jeden Fall nicht untergehen lassen. Und darum hat damals, jetzt vor diesen 2 Jahren, haben wir 250 Milliarden in das Ding stecken, damit die Leute, die ein Konto bei der CS hatten, beruhigt sind und nachher nicht mehr ihr Geld abgezogen haben. Das ist schon, also meine, das sind Dimensionen, die man muss sehen. Und wenn jetzt das bei der UBS passieren würde, wäre es wahrscheinlich 3-mal so viel Geld, das man da aufwerfen müsste, damit man einen Bankrun verhindern kann. Und ich glaube, das sind Sachen, die man sich wirklich muss überlegen muss als Schweiz. Will man das eigentlich in Zukunft? Und wenn ja, unter welchen Rahmenbedingungen?
Du hast dich ja für den Doc-Film «Game Over» und das gleichnamige Buch nochmal mit den Gründen befasst, die im März 2023 zum Ende der Credit Suisse geführt haben. Um noch ein bisschen besser zu verstehen, was da im Hintergrund gelaufen ist, müssen wir aber noch ein bisschen weiter zurückgehen, nämlich in die 1970er Jahre. Was war das für eine Zeit in der Schweiz?
Ich habe das als gute Zeit erlebt. Es ist einem gut gegangen. Man hat ja damals auch von einer Art Wohlstandsgesellschaft geredet.
Lange Haare, orange Hosen, farbenfrohe Hemper, breite Krawatte.
Die Musicals sind dann gekommen, Grease und so. Dann sind dann die Disco aufgekommen in den 70er Jahren.
Das war in der Schweiz eine Zeit, in der eigentlich die Grossbanken völlig unbestritten waren. Es hat aber 5 Grossbanken gegeben, nicht nur eine. Ich glaube, das ist ein ganz grosser Unterschied. Und es ist zu der ersten wirklich eine Erschütterung gekommen, wo man Angst hatte, dass eine Grossbank untergehen könnte. Das war eben auch Credit Suisse oder die SK, wie man sie damals genannt hat.
Schweizer und, Kreditanstalt hat die noch geheissen.
Genau. Und das war eine Zäsur gewesen, auch innerhalb des Landes. Es hat eine grosse Auseinandersetzung gegeben, politisch nach dem. Und es ist die ganze Frage vom Fluchtgeld, die in die Schweiz gekommen ist, aufs Tapet gekommen.
Was ist damals genau vorgefallen?
Dort war es so gewesen, dass die Filialen in Chiasso von der Credit Suisse hat ganz einen Haufen Geld angenommen von Italienern. Das meiste davon war unversteuert gewesen und hat es nachher angelegt in relativ windige italienische, aber zum Teil auch französische oder spanische Gesellschaften und hat da den Kunden einen höheren Zins versprochen. Und ein grosser kapitaler Fehler hat es da in dem Ganzen hineingehauen, dass sie nämlich eine Garantie gegeben haben auf dem ganzen Geld. Und das war ein System, das über fast 15 Jahre funktioniert hat, weil halt immer mehr Geld aus Italien reingekommen ist, weil die Lira abgewertet wurde. Die haben alle einen sicheren Hafen gesucht. Und dann ist das geplatzt. Und dann war es ein Skandal, der angefangen hat mit ein paar hundert Millionen, was natürlich damals viel mehr Geld war als heute, und am Schluss 5 Milliarden Verlust hinterlassen.
Im April wird bekannt, dass die Kreditanstaltsfiliale in Chiasso Verluste in der Höhe von mindestens 250 Millionen Franken erlitten hat. Die Direktion der SKA-Filiale in Chiasso hatte mit Kundengeldern spekuliert, Verluste gemacht und dafür unverbuchte Garantien abgegeben.
Die erste Meldung war ein Verlust von 250 Millionen, obwohl sie gewusst haben, dass es viel mehr ist. Erst 30 Jahre später haben sie zugegeben, dass es 5 Milliarden waren. 1977 haben sie aber erst 2,5 Milliarden Franken Eigenkapital gehabt. Das heisst, der Verlust war das Doppelte vom Eigenkapital. Im Prinzip war Credit Suisse 1977 bankrott.
5 Milliarden Verlust bei der SKA. Was hat das damals ausgelöst in der Öffentlichkeit?
Und die Generaldirektion erklärt, sie habe vor allem dann nichts gewusst.
Das hat natürlich Wellen geworfen. Und dann in der ganzen Gesellschaft in der Schweiz. Nicht nur in der Schweiz, auch international, oder? Wo man immer davon ausgegangen ist, die Schweizer Banken gehören zu den seriösesten der Welt.
In der Öffentlichkeit hat es eine riesige Diskussion ausgelöst. Erstens mal über die Herkunft von Geld, also die ganze Fluchtgeldfrage. Da hat es parlamentarische Vorstösse gegeben. Dann ist ein Teil von diesen 5 Milliarden hat man natürlich nicht offengelegt, sondern sie haben es versteckt.
Wir haben einen schweren Schlag erlitten. Und wir können Ihnen den Schaden leider auch heute noch nicht beziffern.
Sie haben es versucht zu verstecken über Jahre hinweg. So richtig zugegeben, wie viel das sie eigentlich verloren haben mit dieser Chiasso-Affäre, haben sie erst in den Nullerjahren von diesem Jahrtausend, also 20, 30 Jahre später. Und wenn man das damals schon bekannt gegeben hätte, dann wäre die Bank damals schon untergegangen.
Also, als ich eine Lehrstelle gesucht habe, habe ich ehrlich gesagt von der Bank überhaupt keine Ahnung gehabt. Nur gewusst, dass überall der Gebäude steht, im Eigentum der Pensionskasse SK. Ich habe aber dann gemerkt, internationales Flair, Sprache, vielfältige Geschäftstätigkeiten, die mich gereizt haben, das kennenzulernen.
Einer, der sich selber auch noch gut an die Zeit erinnern kann und das selber aus nächster Nähe miterlebt hat, ist der Richard Chandler. Wer ist er?
Ich heiße Ricky Chandler und bin in diversen Bereichen tätig von der Bank. Neben der Lehre war ich Betriebsorganisator, nach einem Kundenberater.
Er ist der längst diente Mitarbeiter von der Credit Suisse, den es je gegeben hat. Der hat in den 70er Jahren angefangen, vor Chiasso noch, und hat erst vor 2-3 Jahren aufgehört. Noch bei der Credit Suisse, also jemand, der noch länger dort geschafft hat, kann es gar nicht geben.
Strategische Projekte, nachher aber auch operative Projekte, Aufbau von der Firmenkundenstrategie. Also ich bin der langjährigste Mitarbeiter von der Credit Suisse, früher SKA, 53 Jahre lang.
Er hat dir erzählt, wie er sich selber an den Skandal und seine Folgen erinnert.
Also ich bin dort in der Betriebsorganisation tätig gewesen, habe mit Chiasso im Vorfeld schon zu tun gehabt, wo man einfach gemerkt hat, dort wird man quasi an den Hindernissen umschifft wird, um nichts zu merken. Im Rahmen von der Überprüfung der Geschäftsabläufe sind wir das Dritte auf Chiasso delegiert worden, um dort in dem Fall gewisse Prozesse anzuschauen. Da hat aber Chiasso wissen, mit dem Zug kommen wir an. Und wo wir angekommen sind, ist prompt dort einer, hat uns empfangen als Chauffeur, hat uns die paar Meter mit dem Auto bis zur Bank gefahren. Dort sind wir direkt in den obersten Stock im Lift angeführt worden, wo uns ein Butler empfangen hat und jedem ein Glas Champagner gegeben hat, bis der Herr Ernesto Kurmeier auch gekommen ist und uns sofort entführt hat ins Restaurant vis-à-vis von der Straße, in ein Restaurant mit Weisswein, Rotwein, Schnaps, Zigarren. Bis wir endlich gesagt haben, ich glaube, wir sind von einem anderen Grund da, wir sollten noch vielleicht das Geschäftliche machen. Und da hat man noch eine Stunde noch ein Interview gemacht, bis wir schon wieder auf den Zug müssen. Und das Ziel von Kurmeier war erreicht, wir haben nichts gesehen.
La Credito Svizzero di Chiasso era la perla, era la meraviglia di tutto il gruppo, perché si guadagnava a non finire.
Kurmeier war jahrelang der erfolgreichste Filialleiter der Credit Suisse und hat da selber einen Haufen Geld verdient. Pro Angestellter haben die Chiasso dreimal so viel Geld gemacht wie der Durchschnitt.
Es ist natürlich schon für das Selbstwertgefühl erhaben, wenn man jahrelang Platz Nummer 1 hat in allen 57 Filialen, wo der SK hat.
Durch das haben er und seine Chefs Jahr für Jahr einen fetten Bonus gekriegt. Aber dann...
Arthur, warum hat das niemand gesehen?
Damals war es so, wie es halt öfter so ist. Wir alle haben die Augen zugetan. Ich meine, die Filialen in Chiasso haben Geld gemacht wie heu. Und nachher haben die Chefs von dem damaligen Chef von dieser Chiasso-Filiale, der Kurmeier geheissen, die haben natürlich alle zusammen mitverdient. Die haben einen super Bonus eingestrichen und haben nicht hören wollen auf Stimmen von außen und Stimmen von innen, die gesagt haben, hey, da läuft etwas mit krummen Dingen. Die Konkurrenz hat sich bei ihnen gemeldet. Eigentlich alle. Und sie haben einfach nicht zugelassen und haben weitergemacht.
Hat es dann keine Kontrollmechanismen gegeben?
Ja, das war eine Spezialität von dem Kurmeier. Der hat die Leute natürlich total hofiert, wenn sie dort runtergekommen sind. Da hat es Geschichten darüber gegeben, über Mittagessen bis am Nachmittag um 3 mit einem Haufen Wein und Schnaps und Zigarren. Und am Abend ein hübsches Fräulein im Zimmer und all so Sachen hat es dort rundherum gegeben. Es ist eigentlich ein Krimi, der dort passiert ist, wo man all die Leute eingewickelt hat, die dort sollen kontrollieren. Und einer, der Chef der Kontrolleure, der hat sogar bestochen.
Was erzählt uns die ganze Affäre über die Credit Suisse?
Ja, es hat 2-3 Sachen gegeben, die sicher nachher wegweisend waren. Also erstens mal ist dann die Führung total erneuert worden und dann ist der Rainer Egut zum Chef der Credit Suisse geworden. Das wäre jetzt ohne die Chiasso-Affäre nicht. Und er war nachher die bestimmende Figur bis in die Nullerjahre hinein. Das war das eine. Und das zweite war, was man wirklich gesehen hat, ist die ganze Mentalität vom Verstecken, Abstreiten, auf die losgehen, die es kritisieren, versuchen, Zeitungen einen Maulkorb zu geben. Das war ein zweiter Punkt. Die haben sie so weit getrieben, dass am Schluss selbst die eigenen Leute anfangen zu meinen, dass Chiasso sei alles gar nicht so schlimm gewesen und vielleicht sogar noch ein Geschäft, was absolut nicht der Fall war, wie sie selber dann eben zugegeben haben, 30 Jahre später, dass sie nämlich dort riesige Verluste gemacht haben.
Man hat also mit dem Rainer E. gut einen neuen Kopf gehabt von der Credit Suisse. Hat sich mit dem denn die Kultur, die du jetzt beschrieben hast, grundlegend verändert?
Es sind ganz andere Leute dran gekommen und es hat dann eine Internationalisierung angefangen. Also er hat dann relativ schnell das Gefühl gehabt, wir müssen an der Wall Street gross werden und in England auch gross werden. Da hat ihm die damalige Gesetzgebung in der Schweiz geholfen, weil man dann in England können steuerfrei grosse Kredite aufnehmen für Firmen. Das haben sie dann auch zelebriert, haben einen Haufen Geld gemacht mit dem. Und dann ist aber ein Risikoappetit reingekommen, schon mit ihm. Und dann mit seinem Nachfolger noch mal viel mehr, wo zu dem geführt hat, wo am Schluss die Bank einen Abgrund geführt hat. Nämlich, man hat viel zu viel Risiken genommen, man hat viel zu viel Boni ausgezahlt, wenn es gut gegangen ist. Und wenn es schlecht gegangen ist, hat dann die Bank geblutet. Damit hat der Rainer E. Gut die Firmenkultur von der Credit Suisse auf ein nächstes Level gehoben. Zur Gier ist der Grössenwahn dazugekommen.
Berlin Wall had come down. You know, famously the end of history.
Die Risikokultur, da sind ja 1990er Jahre, wo wir uns jetzt öppe befinden, auch recht eine gute Zeit gsi dafür, oder?
Rise in pop music, rise in consumerism, the rise of personal computers was starting as well.
Ja, es hat Verschiedenes gegeben. Es hat natürlich die ganzen Derivate gegeben, die sind all neu gsi. Irgendwer, man hat viel mehr mit Optionen gehandelt. Es hat internationalen Boom gegeben von diesen Geschäften in Amerika. Auf der anderen Seite hat es in der Schweiz eine Rezession gehabt. Da haben die Banken haben viel Geld verloren, unter anderem auch Credit Suisse. Und sie hat in der Schweiz dann ganzen Haufen Banken auch zusammengekauft. Die haben Milliarden verloren wegen der Immobilienkrise. Das war die Zeit gewesen. Und dann gegen Ende der 90er Jahre ist vor allem in Amerika die Dotcom-Blase gekommen. Das heisst, all die Internetfirmen haben mit extrem viel Geld sich anfangen aufbauen. Und da hat Credit Suisse wirklich mit grössten Summen mitgespielt und dann auch ganz viel verloren.
Mhm. Also Credit Suisse, dort hat es auch bald schon Probleme gegeben.
Ja, dort hat es auch bald schon Probleme gegeben. Das erste Problem war anfangs der 90er Jahre. Wie dort hat ihr amerikanischer Partner hat ein grosses Problem mit sogenannten Junk Bonds. Dann haben sie Milliarden verloren, dort schon. Dann ist es wieder ein bisschen besser gegangen.
Expansion war das Thema und Wachstum.
Dann hat es aber Credit Suisse innerhalb der Schweiz, alle Banken, die zum Verkauf waren, haben eigentlich sich unter den Nagel gerissen.
Die Bank Loi für 1,5 Milliarden. Volksbank für 2,6 Milliarden. Die Neujahrgauer Bank. Die brasilianische Bank Banco Garantia für 1 Milliarde.
Die waren dann alle bei der Credit Suisse und dort drin sind auch die faulen Immobilienkredite.
14 Milliarden. Alles zusammen sind es mindestens 20 Milliarden, die sie angelegt haben. Da haben sie gemeint, jetzt haben sie noch mal einen viel grösseren Hebel, um noch mal viel Geld zu verdienen, weil mit Aktien kann man viel Geld verdienen.
Und auch dort habe ich ihn dann später gefragt, können Sie mir mal sagen, was der Beweggrund ist, um solche Banken zu übernehmen. Dann sagt der lapidar, ja, so billig komme ich nicht mehr zu Liegenschaften.
Das heisst, die Bank hat eine Überexpansion angefangen. Nachher haben sie sogar noch die Winterthur dazu gekauft, die Versicherung. Auch dort haben sie Risiken reingeholt, die man erst nachher gesehen hat, was das bedeutet. Und so sind sie dann in die Nullerjahre reingekommen.
Du beschreibst jetzt, dass es Verlust gegeben hat, dass es Risiken gegeben hat, die sich am Schluss nicht gelohnt hat, dass die Bank auch viel Geld verloren hat. Hat Credit Suisse irgendwann so eine Kehrtwende gemacht?
Nein, das hat sie dort noch nicht gemacht. Die haben dann das Gefühl gehabt, wir müssen noch grösser werden. Der Nachfolger von Rainer E. Gut war Lukas Müllemann.
Bei mir sitzt jetzt Lukas Müllemann, Chef der Credit Suisse. Er führt diesen Konzern.
Das war schon gut sein grösster Fehler.
Lukas Müllemann war ein sehr dynamischer Manager. Der Nachteil war, dass er wenig Bankerfahrung oder keine Bankerfahrung hatte.
Das Müllemann, der Gier und Grössenwahn mit dem ganz grossen Löffel gegessen hat.
Die Credit Suisse Group CS übernimmt das US-Brokerhaus Donaldson, Lufkin & Jenrett, DLJ.
Die hatten in Amerika für 20 Milliarden nochmal eine riesen Investmentbank dazu gekauft.
Das war nochmal so viel Geld gewesen, wie all die anderen Käufe in den 90er zusammen. Jetzt haben sie eine riesen Investmentbank in den USA, die nur davon lebt, dass dort ein paar ganz smarte Typen hat, die riesen Deals einfädeln. Die haben den Mühlemann als Chef nicht ernst genommen. Und sobald sie 20 Milliarden in den Händen hatten, sind die davon gelaufen.
Wo dann aber schon 2-3 Jahre später eigentlich wertlos geworden ist, weil sie ganz einen Haufen Verlust hatten und die guten Leute relativ schnell davon gelaufen sind.
Die Bücher ist sie gestanden mit 20 Milliarden Schweizer Franken. Wert ist sie praktisch nicht mehr gewesen.
Was hat das für Folgen gehabt?
Das hat Folgen gehabt in der ganzen Schweiz, weil das hat eine Ansteckungsgefahr gehabt gegenüber anderen Versicherungen. Wie gesagt, Winterthur war dabei. Die Rentenanstalt war in der Nähe von der Credit Suisse, also im Einflussgebiet. Die haben alle zusammen den gleichen Fehler gemacht. Die haben in Aktien investiert, wie wahnsinnig. Und dann sind die Kürze oben runtergekommen und dann haben plötzlich alle zusammen ein riesiges Problem gehabt und sind relativ nahe am Konkurs gestanden. Auch die Credit Suisse war nicht weit davon entfernt gewesen. Zu dem Zeitpunkt ist auch die Swissair untergegangen. Eigentlich aus den genau gleichen Ursachen raus, mit den genau gleichen Leuten, die dort auch dort verantwortlich waren. Also der eine Regut früher und nachher der Mühlemann, der im Verwaltungsrat war und die bestimmende Figur auch dort war.
Wie hat man den drohenden Konkurs abwenden?
Sie haben verschiedene Sachen gemacht. Auf der einen Seite haben sie das Management ausgewechselt, der Mühlemann musste gehen. Sie haben Grübel geholt und der John Mack, das war ein Investmentbanker, der aufgeräumt haben. Beide, sie haben dann auch angefangen, wieder zu verkaufen. Also sie haben die Winterthur dann auch wieder verkauft. 2-3 Jahre später, wo es einigermaßen wieder gegangen ist. Und sie haben vor allem, sagen wir mal, die absolut verheerendsten personellen Fehlbesetzungen haben sie behoben. Und sie haben auch angefangen, eine andere Art von Geschäft zu machen. Man hat dann einfach auch gesehen, indem das jetzt Oswald Grübel oder auch der John Mack am Anfang oben dran gestanden sind, sind zwei Leute da, die wirklich etwas verstanden haben vom Geschäft. Und das war ein grosser Unterschied zwischen einem Lukas Mühlemann und denen. Wie der Mühlemann, das war mehr einer, dem ist es gut gegangen, wenn es der Börse gut gegangen ist. Und sonst hat er nicht gewusst, was machen.
Ein kurzes Aufschnaufen also. Der Oswald Grüber war bis 2007 bei der Credit Suisse. Ein Jahr später, 2008, ist international die ganze Finanzwelt erschüttert worden.
The crisis of 2007-2009.
Big banks buckled and fell over and it just spread throughout the world. Lots of banks really stumbled, some were bailed out, some collapsed completely.
Es hat eine weltweite Rezession gegeben, auch in der Schweiz.
We call it banking dominoes because the system was so fragile. As a result then, the governments all across the world just decided to save the system because it was going to implode.
Die schlingernde UBS schafft es nicht mehr allein, jetzt muss der Staat ran.
Wie hat die Schweiz und der Schweizer Finanzplatz auf die internationale Finanzkrise reagiert?
Also dort war es dann so, dass die UBS ganz grosse Verlust gehabt, weil die sind in dem Subprime-Markt in Amerika. Das ist um eigentlich Häuserfinanzierung gegangen an schlechten Orten. Und das kann man sagen, das ist dann das grosse Verdienst von Oswald Grübel. Der hat bei der Credit Suisse durchgesetzt, dass aus dem Markt raus sind, zum ganz grossen Teil, bevor es so richtig anfängt zu klopfen. Sie sind dann an anderen Orten drin gewesen, sie haben auch 10 Milliarden verloren, was natürlich ein Haufen Geld ist, aber verglichen mit 50, die damals die UBS verloren hat, relativ wenig.
Hat die ganze Finanzkrise aber so den Blick von der Schweizer Öffentlichkeit auf ihre Grossbanken verändert?
Ja, sicher. Also, wo dann alles klar geworden ist, dass die UBS gerettet werden muss vom Staat, dann hat es einen riesen Aufschrei gegeben. Aus verschiedenen Gründen. Ein Grund war, dass die UBS damals beim Untergang von der Swissair zweifelhafte Rolle gespielt hat und sicher aus Sicht von ganz vielen Leuten zu den Hauptschuldigen gehört hat. Und das Zweite war, dass natürlich, wenn Bankers über Jahre hinweg sagen, sie seien so extrem schlau, dass sie 10-20 Millionen verdienen, wie das beim Ospel der Fall war, dann kann er versteht natürlich der Mann auf der Straße und ich auch nicht, wie das kann sein kann, dass dann die wieder gerettet werden.
Die haben in dieser ganzen Zeit mehrfach mehr Verlust produziert als überhaupt mal Gewinn. Und trotzdem haben die ihre verdammten Boni einfach kassiert. Da muss ich sagen, das stimmt doch etwas nicht.
Also wir reden über die Boni-Diskussion.
Ja, damals hat die einen riesen Aufschwung bekommen. Man hat sich wirklich angefangen zu fragen, haben die Leute das Geld verdient? Dann ist es ja nachher auch zur Abzockerinitiative gekommen, wo glaube 70% der Leute haben gesagt, nein, so geht das nicht weiter. Dass es nachher nicht bewirkt hat, ist eine andere Geschichte. Aber sicher ist dort das erste Mal so richtig Diskussion aufgekommen, verdienen die Leute obendrauf nicht einfach zu viel.
Fast 7 Milliarden Franken Boni flossen 2009 an die Manager.
You can make a lot of money doing a lot of bad things. To the extent that the bad things are not discovered for a while.
Allein Konzernchef Dugan wird mit 70 Millionen vergoldet.
Mit dem normalen Lohn zusammen hat das fast 100 Millionen gegeben für das Jahr 2010.
Hatten wir da nicht mal eine Finanzkrise?
Es ist eine Abzocke sondergleichen.
Ich habe seinerzeit die Aktien sehr hoch gekauft und es ist alles verwässert.
Freddy Dugan wird anscheinend an schönen Worten und nicht an Taten, nicht an sinkenden Gewinnen und schon gar nicht am Aktienkurs gemessen.
Wann werden sich die Vergütungen wieder in Gefilden bewegen,
die auch für normale Menschen nachvollziehbar?
Eine Diskussion, die uns zum Teil ja bis heute beschäftigt. Wir springen jetzt ein paar Jahre früher, 2011, also 3 Jahre nach der Finanzkrise, kommt die Grossbank Credit Suisse international ziemlich unter Druck.
Jetzt haben die US-Justizbehörden auch die Großbank Credit Suisse auf dem Radar. Sie werfen einem CS-Angestellten und 3 Ex-Mitarbeitern der CS vor, amerikanischen Kunden dabei geholfen zu haben, Steuern zu unterschlagen.
Das Ganze hat angefangen 07.
Was ist damals passiert?
Ja, dort ist die ganze Bankgeheimnisdiskussion, die schon angefangen hat bei der UBS 2008, ist dann auf die ganze Finanzbranche in der Schweiz übergeschwappt. Und dann sind sie unter Druck von den Amerikanern, die gesagt haben, das geht nicht, dass ihr quasi zum Teil sogar überkommt nach Amerika. Die Leute sagen, gebt uns Geld in die Schweiz, da müsst ihr keine Steuern zahlen, sondern Steuern muss man überall zahlen. Und das ist natürlich ein Angriff gewesen auf das Bankgeheimnis in der Schweiz, wo man lange hochgehalten hat. Und dort hat Credit Suisse dann am Schluss 2,8 Milliarden müssen zahlen und ist als kriminelle Organisation bezeichnet worden.
2011, daheim, abends, nachts um 23:30 irgendwie in Late News. Und dann hat ein Kollege geläutet und gesagt, du bist da in den News.
Bemerkenswert ist auch, was damals mit den Mitarbeitenden von der Credit Suisse passiert ist. Für euren Doc-Film habt ihr unter anderem mit dem Emanuel Agustoni geredet. Wer ist er und wie hat er damals die Zeit erlebt?
Also der Herr Agustoni, das war einer, der bei der CS geschafft hat in den Nullerjahren. Er war dort verantwortlich für das sogenannte America Desk. Das heisst, dort ist das Geld reingekommen von den Amerikanern, die das Geld aus dem Land rausbringen in die Schweiz. Und das war natürlich zum allergrössten Teil unversteuertes Geld gewesen. Er ist dann auch zum Teil übergereist, hat die Kunden besucht. Das war alles eigentlich ein bisschen reguliert gewesen, wie man es machen darf oder wie man es nicht machen darf. Er hat dann das so befolgt, wie sie mit der Bank gesagt haben, dass man es machen soll. Und er ist dann zusammen mit 3 anderen, zuerst mit meinem ersten Aufwisch, ist er plötzlich angeklagt worden von der amerikanischen Justiz. Und seither ist er eigentlich in der Schweiz gefangen, weil wenn er aus der Schweiz rausgeht, würde er verhaftet werden.
Ja, das war natürlich überrascht gewesen. Vor allem natürlich nach einer Zeitung, mein Name auftaucht ist, oder? Auf der Spur des Emanuel A., oder? Ja, das hat natürlich nachher schon geblitzt und donnert. Weil ich bin der ganz alleine gsi, wo vorne gestanden ist. Eben die anderen 3, die waren nicht in den Medien. Und sie sagt, ja nein, wir haben nicht gewusst. Und, oder? Wir sind nicht angeklagt, wir sind nicht einmal betroffen, haben sie zuerst gesagt. Also ich fand, das wäre ein Witz. Wie wenn ich jetzt im Top-Management gewesen wäre. Oder? Aber ich bin ja also zuunterst keine Management-Funktion. Ich musste das machen, was mir vorgegeben wurde von den Chefen.
Das heisst, wenn ich dir so zulasse, eigentlich hat der Emanuel Agustoni ein Stück weit auch den Preis gezahlt für den ganzen Skandal.
Er sieht das sicher so für sich, das ist so. Und ich glaube, auch objektiv kann man sagen, er und seine Kollegen haben einen Preis gezahlt für etwas, was sie eigentlich gemacht haben im Namen von einem Unternehmen, wo er mehr oder weniger gesagt hat, mach das so. Vielleicht nicht in jedem Detail, aber in den grossen Zügen sicher. Und dann ist ja von der Führung her die verheerende Aussage von Urs Rohner, der gesagt hat, wir haben saubere Hände, wir haben eine weisse Weste, wir haben mit dem Ganzen nichts zu tun, das sind ein paar Kriminelle unten dran gewesen. Und das ist wirklich ein Punkt gewesen, wo man muss sagen, dort haben sie eigentlich die Mitarbeiter geopfert, weil sie sich selber entwickeln.
The American public is angry about offshore tax abuse. After the UBS scandal broke in 2008, this subcommittee asked Credit Suisse whether they had been engaged in the same type of conduct as UBS.
Certain private bankers in our bank had apparently violated U.S. laws.
This was not authorized travel. They should not have been traveling for those purposes.
Wenn ja Bank alles zahlt, das kann gar nicht sein, dass ich ohne Wissen kann einfach so Reisen machen. Das ist ein Witz.
Arthur, es war nicht das letzte Mal, dass Credit Suisse in die Schlagzeilen geraten ist, oder? Was ist nachher noch alles passiert?
Nein, nachher ist ein Skandal am anderen gekommen. Es ist das erste Mal, haben sie einen CEO-Wechsel gemacht. Der Brady Dugan musste gehen. Das ist, wie man jetzt heutzutage eigentlich weiss, ist das ein Deal mit den Amerikanern. Einer von den beiden Obersten musste gehen. Dann war es halt nicht der Rohner, sondern der Dugan. Und dann ist der Thiam gekommen und mit ihm ist dann sehr viel Unruhe in die Banken gekommen. Das ganze Management ist ausgewechselt worden. Man hat gesagt, man macht jetzt alles viel besser. Man hat eine neue Organisation gemacht und im Prinzip ist ein Chaos angerichtet worden. Was geblieben ist, ist die Mentalität vom schnellen Geld machen. Auch vom schnellen Geld machen, wenn es eigentlich nicht erlaubt ist, dass man Geldwäschereinormen oder so als notwendiges Übel angeschaut hat, wo man je nachdem dann ein bisschen die Augen zugetan hat. Die sind jährlich sind sie dran gekommen, an verschiedensten Orten wegen dem. Aber es hat irgendwie nichts genützt. Sie haben einfach den schnellen Gewinn.
Gibt es von dieser Mentalität sozusagen eine direkte Linie im März 2023, wo Credit Suisse dann am Ende ist?
Ja, das kann man sicher sagen. Ich meine, sie haben mit solchen Skandalen, die aufgrund von der Missachtung von Regeln passiert sind, verlöscht und Bussen bekommen von etwa 22 Milliarden in den letzten 10, 15 Jahren. Das heißt, es sind riesige Beträge, wenn man sich das vorstellt. Die Bank hat ein paar Milliarden Gewinn gemacht, ich glaube über die ganze Zeit hinweg vielleicht 5, 6 und dermassen viele Bussen müssen auszahlen. Von dem her gibt es die direkte Linie schon. Eine zweite, was es dann noch gegeben hat, das war ein bisschen später dann noch gewesen, wo das rausgekommen ist, dass sie einen Skandal angerichtet haben in Mosambik, sind sie dann eben nochmal verurteilt worden als kriminelle Organisation und dann ist dann auch geschäftsschädigend gewesen, wirklich in Amerika, weil grosse Pensionskassen haben nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten.
Was in Mosambik passiert ist, das kann man auch bei euch im Doc-Film sehen und auch im Buch nachlesen. Du hast dich ja für das Buch und für den Film nochmal mit diesen ganzen über 50 Jahren Credit Suisse-Geschichte beschäftigt, seit den 70er Jahren. Wir haben auch jetzt darüber geredet. Was zieht sich für dich so durch? Was sind die grossen Linien, die du immer und immer wieder entdeckt hast?
Ja, man hat immer und immer wieder das Gefühl, dass die Führung, die die Bank hatte, sich selber für praktisch unfehlbar gehalten hat. Besonders genial, darum besonders viel musste verdienen. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, dass immer ein Ausweg gesucht haben, bis kurz vor Schluss über Grösse, einfach noch grösser werden, dann gehen die Probleme irgendwie weg. Dabei sind die Probleme einfach noch grösser geworden. Und dann ist es dann, vor allem auch gegen den Schluss, ist dann so weit gekommen, dass eigentlich im normalen Geschäft gar nicht mehr richtig Geld verdient haben. Darum haben sie probiert, mit noch mehr Risiken vielleicht eben gleich wieder Geld zu verdienen. Und dann sind sie umso mehr reingefallen. Also, ich meine, der eine Skandal, den sie dann gegeben hat, noch gegen den Schluss, der von Archegos, das in dem Sinne interessant, weil ich meine, die haben 5 Milliarden verloren, CS allein dort, in dem einzigen Fall, währenddem das viel grössere Banken vielleicht mit ein paar hundert Millionen Verlust aus dem Gleichen aus davon gekommen sind. Also dort sieht man auch, sie haben sich dann wirklich auch darauf gestürzt, dort, wo sie gehofft haben, es gäbe schnelle Geld zu verdienen.
Warum hat sich trotz vielen Verlusten und auch trotz grosser Risiken nie etwas Grundlegendes an dem verändert?
Ja, es ist so, dass das Aktionariat ist natürlich sehr stark verteilt. Das hat es kaum je grosse, einflussreiche Gruppen gegeben. Dann zwei, drei Mal haben sie Geld gebraucht von Aktionären. Dann haben sie es über arabische Gesellschaften reingeholt. Dann haben sie dann eben als gute Obligationen gegeben, die bis zu 10% Zins gemacht haben. Dann ist dann denen irgendwann der Aktienkurs ein bisschen gleich gewesen. Und in der Schweiz haben wir einfach einen Regulator gehabt. Also die FINMA schlussendlich. Und bis zu einem gewissen Grad auch die Nationalbank, die in den entscheidenden Augenblick einfach nicht angestanden sind und gesagt haben, so geht das nicht.
Du hast ganz am Anfang von unserem Gespräch gesagt, dass man aus dem Untergang von dieser Bank auch etwas lernen kann. Was ist das?
Was wir sicher gelernt haben, ist, eine Grossbank kann nicht untergehen. Das geht nicht aus Schweizer Sicht. Das hat zu grosse Konsequenzen. Das wird auch nie zugelassen werden. Das heisst, man muss die letzte Grossbank, die es jetzt noch gibt, sehr genau auch überwachen. Also, dass nicht irgendwie wieder Risiken eingehen, die einfach zu gross sind für die Schweiz und zu gross sind für das, was sie selber mögen vertragen. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Dann hat man lang, also das zieht sich durch die ganze Geschichte mit dieser FINMA durch, hat man zwar eine Art relativ scharfe Gesetze gehabt, dann hat man es aber doch wieder eine Ausnahme gemacht, weil sie Druck gemacht haben auf die Politik. Auch das muss man abstellen. Ich meine, das kann einfach nicht sein, dass eine Bank, nur weil sie mächtig ist, und mächtig ist, wie das Geld sich dort konzentriert, sich nicht an Regeln muss halten. Und ich glaube, ein weiteres, was sicher kommen muss, ist, man muss mal endlich halt, wenn es dann schief gegangen ist, einmal sagen, wer ist eigentlich schuld dran.
UBS is taking over Credit Suisse, so this is a commercial solution and not a bailout.
Switzerland's biggest bank, UBS, has reached a deal to take over its embattled rival Credit Suisse for more than $2 billion. The takeover comes amid fears that an ongoing banking crisis...
Also ich bin stoisch vor dem Fernseher gesessen, habe keinen Ton gesagt. Ich habe mir einfach gesagt, bevor ich jetzt irgendwie explodiere, tue ich das erst mal verarbeiten. Meine Freundin, die hat brüllt, obwohl sie nicht bei der CS geschafft hat. Und hat das entsetzlich gefunden. Aber ich habe gesagt, ich bleibe jetzt einfach mal ruhig. Das Beste ist, keine Nerven verlieren, warten, was kommt jetzt als Nächstes. Und dann entscheide ich. Weil ich wäre ja schon im Pensionierungsalter gewesen, habe länger geschafft, habe gesagt, vielleicht braucht es mich noch im Sinne von einer Lösung. Und das ist dann nicht passiert und darum habe ich dann nachher den Abgang gemacht.
Hat sich jemals jemand von der Credit Suisse für Fehler, die passiert sind, verantworten?
Ja, meistens sind das andere, es hat schon dort gegeben. Meistens sind die irgendwo unter die Charge. Meistens haben sie vorher gesagt, ja, das sind ein paar Kriminelle gewesen, die das gemacht haben. Von der oberen Charge eben eigentlich keine.
Danke vielmals, Arthur, für das Gespräch.
Danke auch.
Bei uns auf der Webseite und in der App findet man noch weitere Inhalte zum Ende der Credit Suisse und natürlich auch den Link zum erwähnten Doc-Film und zum erwähnten Buch im Beschreib zu dieser Episode. Und das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit dem Arthur Ruttishauser und die Folge produziert hat Laura Bachmann. Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.